Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Copy and Paste. Mein heutiger Gast ist Pascal. Er hat an der Uni Hamburg Jura studiert. Ich spreche mit ihm darüber, wieso er sich für diesen Studiengang entschieden hat, wie das Studium strukturiert ist und welche Inhalte dort behandelt werden. Pascal erklärt uns, welche Schwerpunkte man wählen kann und was es mit dem Jura-Bachelor auf sich hat. Außerdem erzählt er uns, wieso ihm sein Praktikum am meisten Spaß gemacht hat und was man mitbringen sollte, wenn man sich dazu entscheidet, Jura zu studieren. Viel Spaß bei der Folge!
Copy and Paste. Alles rund ums Studium.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Copy and Paste. Wie ihr das am Ende hoffentlich sehen könnt, habe ich mal wieder eine Videopodcast-Folge für euch. Also wenn ihr die Folge über YouTube oder über Spotify hört, könnt ihr auch gerne reinschauen. Ich hoffe nur, am Ende funktioniert das alles mit der Videoaufnahme und das Schneiden funktioniert auch, dass es auch am Ende gutes Videomaterial ist. Aber wie ihr sehen könnt, habe ich heute wieder einen Interviewgast bei mir. Wie ihr es schon im Intro gehört habt, ist das der liebe Pascal. Er hat Jura studiert. Und da das ja ein sehr beliebter Studiengang in Deutschland ist, dachte ich, es wäre auf jeden Fall mal eine interessante Folge auch. Und es wird wahrscheinlich einige von euch da draußen interessieren, weil es immer sehr viele gibt, die sich für Jura interessieren. Und da sich dann immer natürlich auch die große Frage stellt, ob der Studiengang auch zu einem passt und ob der Studiengang auch so ist, wie man sich das vorstellt, bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt, was Pascal uns heute zu berichten hat. Also herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Pascal eignet sich eigentlich als perfekter Interviewgast, weil du arbeitest ja bei der Uni auch und hast auch in verschiedensten Konstellationen Kontakt mit Studierenden aus verschiedenen Semestern und musst schon das eine oder andere Mal erklären, was eigentlich so euer Studiengang ist, was man da macht und vor allem dein Schwerpunkt.
Ja.
Genau, deswegen bin ich gespannt, was du uns so zu erzählen hast. Willst du vielleicht als allererstes mal damit anfangen und erzählen, wie du dich überhaupt dafür entschieden hast, Jura zu studieren?
Ja, gerne. Also das war eigentlich mehr auch so eine intuitive Entscheidung. Aber ich hatte so zwei Gründe, die irgendwie zumindest sehr vordergründig für mich wichtig waren. Und das war zum einen der Umstand, dass Jura durchaus sehr politisch ist. Also ich war damals, bevor ich mit meinem Studium angefangen habe, politisch aktiv und habe dann gemerkt, dass im Jurastudium eben viel Politisches enthalten ist. Also es gibt eben das öffentliche Recht, das sogenannte öffentliche Recht. Und das regelt eben die ganzen Beziehungen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und dem Staat. Da geht es dann so um Grundrechte, um unsere Verfassung etc. beispielsweise. Und da ich das einfach persönlich schon interessant fand, habe ich dann im Jurastudium mich schon so ein bisschen wiedergefunden. Das war so ein Grund. Und der zweite Grund war dann auch, dass ich so ein bisschen auch die Herausforderung gesucht habe. Also Jura gilt ja als sehr anspruchsvoll, als sehr herausfordernd. Und das habe ich eben auch so ein bisschen gesucht. Also ich wollte schon was machen, was mich auch persönlich so ein bisschen weiterbringt. Und dann ist es ja eben ein weiterer Grund gewesen, das Jurastudium zu wählen. Und letztendlich war es dann auch so ein bisschen Intuition. Also ich habe mich einfach mal dann mit einem Freund, der damals schon Jura studierte, in eine Vorlesung gesetzt und habe gesehen, diese Denkweise interessiert mich irgendwie sehr. Und dann habe ich mich dafür entschieden, Jura zu studieren.
Würdest du auch sagen, dass es dir wirklich was gebracht hat, mal in eine Vorlesung zu gehen und dir das anzugucken? Weil in meiner Vorstellung ist es auch oft so, wenn du dann in die Uni gehst und vorher dich noch nicht so stark mit dem Thema beschäftigt hast, erstmal schwer, überhaupt was zu verstehen. Oder würdest du das eigentlich jedem empfehlen, der sich für einen Studiengang, egal welcher Studiengang das ist, jetzt mal in eine Vorlesung zu setzen?
Es kommt, glaube ich, so ein bisschen drauf an, auch so eine typische Juristenantwort.
Die werden wir bestimmt noch öfter heute hören.
Die werden wir sicherlich noch öfter hören. Ich würde sagen, das ist von Studiengang zu Studiengang durchaus unterschiedlich. Also Jura ist ja auch durchaus sehr divers und ja auch die Profs sind ja durchaus unterschiedlich. Aber um so einen ersten Eindruck zu bekommen, glaube ich, kann das schon sehr sinnvoll sein. Vielleicht auch gerade, wenn man dann schon irgendwie einen Bezugspunkt hat, also wie bei mir eben so Staatsrecht, öffentliches Recht, sich da mal eine Vorlesung reinzubegeben und einfach mal zu schauen, wie sowas gestaltet ist, was auch bei dem Prof so im Vordergrund steht. Ich glaube, das kann schon hilfreich sein in manchen Fällen, ja, durchaus.
Okay, und hattest du dich dann auch fest ausschließlich dann nur für Jura beworben? Oder hattest du noch ein paar andere Studiengänge, zwischen denen du auch als Alternative geschwankt hast?
Nee, bei mir war das dann tatsächlich nur Jura. Also ich habe dann mich schon sehr drauf festgelegt, weil ich es eben sehr interessant fand. Und dann hing es nur noch davon ab, wo ich hingehe. Also ich habe mich dann an verschiedenen Unis beworben, aber es war dann schon sehr fest, dass ich Jura studieren wollen würde, ja.
Okay, spannend. Aber voll cool, weil das ist ja ganz oft so, dass wenn man dann aus der Schule rauskommt und so mit 18, dass man da ganz selten überhaupt weiß, wo man hin will und was man machen möchte. Deswegen eigentlich richtig gut, dass du halt direkt schon fest wusstest, was du machen willst und dass es dann am Ende auch wirklich gut gepasst hat.
Deine obwohl ich das so ein bisschen zurücknehmen muss vielleicht. Also ich hatte mich zumindest fest für Jura schon entschieden, aber, und ich glaube, das gibt auch vielen dann so, so einen richtigen Einblick gewinnt man dann ja auch erst, wenn man wirklich das Studium angeht und wenn man im Studium drin ist. Und deswegen war das jetzt auch noch nicht so richtig final. Also ich wusste, es interessiert mich. Ich habe da so eine grundsätzliche Neugier für den Studiengang. Aber es war jetzt noch nicht so richtig festgelegt. Also ich wusste jetzt noch nicht im ersten Semester, dass ich das auch in den kommenden Semester machen wollen würde, sondern es war erstmal so ein Einstieg, hat mir dann aber schlussendlich sehr gefallen, und so, dass ich das dann auch weiterverfolgt habe.
Ja, voll gut. Dann hast du auf jeden Fall Glück gehabt, dass das dir dann auch Spaß gemacht hat. wir haben auch schon mal drüber gesprochen, über die Zulassungsvoraussetzungen, haben dann festgestellt, dass ich ja zum Beispiel eine ganz falsche Erwartungshaltung hatte, weil ich dachte, Jura wäre auch so ähnlich wie Psychologie und Medizin, dass man da ein 1er NC braucht. Da hast du mich dann eines Besseren belehrt. Willst du mal ein bisschen erzählen, wie die Zulassungsvoraussetzungen aussehen?
Das kommt auch ganz auf die Uni drauf an. Also ich habe eine Freundin beispielsweise, die in Greifswald studiert hat, etwas kleineres Städtchen in Mecklenburg-Vorpommern. Da beispielsweise hatte sie damals überhaupt kein NC. Also da konnte sie einfach so Jura studieren. Bei mir, ich habe in Hamburg studiert, und in Hamburg war es dann auch von Semester zu Semester durchaus unterschiedlich. Also im Sommersemester war der NC durchaus ein bisschen höher, also eben nicht so anspruchsvoll, und im Wintersemester, weil dann eben natürlich mehr Abiturientinnen und Abiturienten an die Unis kommen, war dann ein bisschen niedriger, lag dann, glaube ich, in Hamburg im Sommersemester bei 2,6 und im Wintersemester bei 2,3, so um den Dreh war das. In Münster beispielsweise ist Jura allgemein relativ beliebt. Ich glaube, da lag der NC damals schon bei 1,3, 1,4. Mhm. Also das ist durchaus von Uni zu Uni unterschiedlich.
Ja, ist aber auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp für die Leute, die sich für Jura interessieren, die vielleicht jetzt in Münster gucken und merken so, oh krass, der ist ja sehr hoch, dass man halt mal bei anderen Universitäten guckt, wenn sich das halt schon stark unterscheidet, wenn es da um den ganzen Notenpunkt geht. Das ist auf jeden Fall schon mal good to know. Willst du vielleicht mal einen Einblick darin geben, wie so das Studium aufgebaut ist? Ihr habt ja auch verschiedene Staatsexamen. Gibt es da irgendwie die ersten zwei Semester, das ist ja ganz oft in so betriebswirtschaftlichen Studiengängen, so dass man erstmal zwei Semester Grundstudium hat und Schwerpunkte, wie da so die Aufteilung bei euch war?
Da kann ich so ein bisschen auch an die Wahl der Universität anknüpfen und da auch, glaube ich, viele beruhigen, weil der Inhalt des Studiums ist eigentlich von Stadt zu Stadt relativ gleich. Also man kann die Wahl des Ortes, wo man denn studiert, letztendlich nicht am Inhalt des Studiums festmachen, weil der durchaus sich in vielen Orten gleicht und nur teilweise abweicht. Der Aufbau an sich gleicht sich eigentlich auch sehr, sehr stark von Stadt zu Stadt. Es gibt aber teilweise dann durchaus Besonderheiten. Also man hat grundsätzlich so das Grundstudium, das Hauptstudium und dann den Schwerpunkt. Das ist eigentlich auch in vielen Universitäten gleich. Wie dann die Klausurleistung, die Prüfungsleistung aufgebaut sind, das kann durchaus so ein bisschen voneinander variieren. In Hamburg ist es beispielsweise so, dass man so einzelne Klausuren schreibt, sagen wir mal im Erbrecht oder in den Grundrechten, da schreibt man dann einzelne Klausuren. In anderen Universitäten wird das durchaus anders gehandhabt. Da schreibt man dann so kleine und große Scheine. Da sind dann mehrere einzelne Rechtsgebiete gebündelt, die dann so abgeprüft werden. Das ist durchaus unterschiedlich, so von den Prüfungsleistungen her. Aber wie gesagt, Grundhauptstudium und Schwerpunktstudium, das gleicht sich eigentlich. Und im Grund- und Hauptstudium sind dann auch, wie ich es schon so ein bisschen habe anklingen lassen, die Inhalte relativ gleich. Es gibt da so die großen drei Rechtsbereiche, das Zivilrecht, das öffentliche Recht und das Strafrecht. Das sind so die drei großen Bereiche und innerhalb dieser einzelnen Bereiche gibt es dann noch so Teilrechtsgebiete und die Inhalte, die gibt es eigentlich an jeder Universität. Mhm. Stark unterschiedlich sind dann die Schwerpunktbereiche. Also das geht dann im 6., 7. oder vielleicht auch 8. Semester dann bei den meisten los, einen Schwerpunkt zu wählen. Da kann man sich dann so ein bisschen spezialisieren und das ist dann von Uni zu Uni durchaus unterschiedlich. Hamburg hat eine sehr große Rechtsfakultät und dort haben wir, glaube ich, es sind fast 12 Schwerpunktbereiche. Das heißt, das ist
richtig viel.
Das sind wirklich sehr viele, ja. Da kann man dann schon seinem Interesse so ein bisschen folgen, wohingegen kleinere Universitäten auch einfach nicht die Kapazitäten haben, so ein großes Angebot anzubieten. Also wenn man irgendwie schon eine Richtung hat, in die man gehen möchte später, und man sieht, okay, die Universität bietet beispielsweise den Schwerpunkt Kriminologie oder Steuerrecht oder Handels- und Gesellschaftsrecht an und ich möchte das unbedingt später machen, auch beruflich, vielleicht hat ja jemand schon so eine Festlegung, dann kann man auch universitätsspezifisch Unterschiede festmachen und dann auch abwägen, welche Universität die richtige ist. Und das ist so der universitäre Teil. Und nach 9 bis 10 Semestern schreibt man dann erstmal das erste Staatsexamen. Das ist dann so gesehen der Abschluss des Studiums, wenn man so möchte, wo dann eigentlich alles abgeprüft wird, was im Haupt- und Grundstudium so drankommt. Also jede Menge, wenn man es mal so zusammenfassen möchte. Und dann ist man aber noch nicht Anwältin oder Anwalt, sondern dann braucht man noch das zweite Staatsexamen. Das ist dann nochmal ein bisschen anders strukturiert als an der Uni. Und wenn man das zweite Staatsexamen dann hat, was dann so primär vor Gericht abläuft oder am Gericht abläuft und dort organisiert ist, und wenn man das dann in der Tasche hat, dann ist man fähig, ja, die Standardberufe so auszuüben, Richterin, Richter etc.
Und was kann man nach dem ersten Staatsexamen machen?
Also kann man teilweise dann schon, wie es auch viele machen, in Kanzleien arbeiten oder auch an der Universität arbeiten, wie ich es jetzt tue. Das ist ganz unterschiedlich, meistens dann so als wissenschaftliche Mitarbeit bezeichnet. Also dann, sage ich mal, arbeitet man Professorinnen und Professoren zu oder eben Anwältinnen und Anwälten zu. Und das ist dann ja schon so unterstützende Tätigkeit, aber jetzt keine beratende Tätigkeit. Also man sitzt da nicht mit Mandanten zusammen und kann schon irgendwie eine rechtliche Lösung anbieten. So ist das dann nicht, sondern es sind dann ja Rechercheaufgaben oder kleinere Gutachten, die man dann so schreibt. Aber es ist ja natürlich noch reduzierter. Man ist eben noch nicht so befähigt wie dann später nach dem zweiten Staatsexamen.
Was würdest du sagen, wie da ungefähr so das Verhältnis ist von Leuten? Wie viele machen so ungefähr nur das erste Staatsexamen und wie viele so das zweite Staatsexamen? Oder würdest du sagen, fast alle machen eigentlich das zweite Staatsexamen? Oder ist es total schwer einzuschätzen?
Das ist wirklich schwer einzuschätzen. Ich glaube, heutzutage entscheiden sich auch, weil die Lebenswege eben wesentlich unterschiedlicher sind, viele auch nach dem ersten Staatsexamen aufzuhören und irgendwie einen anderen Lebensweg eben zu verfolgen. Wenn man aber juristisch später wirklich, die Kernkompetenzen so ausüben möchte, dann braucht man schon immer noch das zweite Staatsexamen. Und ich glaube, das ist auch immer noch das, was viele auch forcieren. Ja,
okay, voll spannend. Ja, habe ich auch vorher gar nicht gewusst, dass es da auch Unterschiede gibt. Ich dachte vorher in meiner Vorstellung, dachte ich immer, dass man beide Staatsexamen machen muss, um überhaupt irgendwas machen zu können. Deswegen ist voll interessant, dass für manche Berufe oder für einen gewissen Bereich dann auch das erste Staatsexamen ausreichend ist.
Durchaus. Ja. Was man natürlich dazu sagen muss, ist, dass das erste Staatsexamen an sich jetzt schon relativ schwierig ist. Also das ist so ein bisschen mit so einem Master zu vergleichen. Und sich die Universitäten teilweise auch schon dazu entscheiden, vor dem ersten Staatsexamen gewisse Abschlüsse anzubieten. Also es gibt Universitäten, die auch so einen Bachelor of Laws anbieten. Mhm. Das heißt, da hat man dann nach 5 Semestern schon was in der Hand irgendwie, schon so einen kleineren Abschluss. Und das kommt auch immer mehr. Ansonsten ist eben ja, das erste Staatsexamen dann so der erste Abschluss, den man dann hat.
Und wie, ich meine, das ist jetzt, bevor wir über das restliche Studium sprechen, vielleicht ein bisschen früh gegriffen, aber jetzt gerade ganz gepasst. Wie kann man sich das denn vorstellen? Ist es dann eine große Klausur oder stellt sich das dann aus vielen kleineren Klausuren zusammen?
Genau, also das erste Staatsexamen ist schon relativ anspruchsvoll, das muss man dazu sagen. Das sind 6 Klausuren, die man über 1,5 Wochen schreibt.
Krass.
Ja, das ist schon viel, obwohl man auch dann daraufhin trainiert, natürlich. Und dann kommt noch eine mündliche Prüfung hinzu. Wobei sich dann die Endnote zum einen aus diesen Teilleistungen ergibt und dann noch aus dem Schwerpunktbereich aus dem Studium. Also das ist so eine gemischte Note. Und das ist natürlich dann schon eine große Herausforderung. Das muss man schon dazu sagen. Und darauf muss man sich dann eben auch einstellen. Also das Jurastudium hat oder ist schon sehr anspruchsvoll. Ja, also die Vorstellungen, die man von so einem Jurastudium hat, die sind durchaus korrekt, die sind durchaus wahr. Es ist wirklich eine große Herausforderung, aber Jura ist auch kein Hexenwerk. Also wenn man wirklich fleißig ist, zielstrebig ist und auch Spaß an der Materie hat, dann kann man das auch durchaus schaffen. Das ist kein Ding der Unmöglichkeit, aber einen gewissen Grundfleiß, den muss man einfach schon mitbringen.
Ja, ist wahrscheinlich auch einfach sehr viel Inhalt, den man sich da mit auseinandersetzen muss.
Definitiv.
Ja. Um jetzt nochmal zurück zum Studium zu kommen, kannst du vielleicht mal erklären, mit was für Thematiken man sich zum einen im Grundstudium beschäftigt und aber dann auch im Hauptstudium?
Also es ist gar nicht so vom Haupt- und Grundstudium abhängig, was man lernt, sondern ich hatte es ja schon vorher so ein bisschen angedeutet, man lernt das Zivilrecht, das öffentliche Recht und das Strafrecht kennen. Und das eben zieht sich dann durch das Grund- und Hauptstudium. Und diese Gebiete lernt man dann eben ja, sehr vertieft kennen über das Grund- und Hauptstudium. Im Zivilrecht beispielsweise, da geht es dann um so die Rechtsbeziehungen zwischen den Bürgern, ja, also zwischen allem, was so auch alltäglich irgendwie uns begegnet. Also da geht es beispielsweise darum, wie Verträge geschlossen werden, ja, und
das habe ich auch mal in der Uni gelernt, ich glaube im ersten oder zweiten Semester im Vertragsmanagement.
Eben, das lernt man auch durchaus dann in anderen Studiengängen so ein bisschen kennen. Und das begegnet einem auch tagtäglich, obwohl man es gar nicht so wahrnimmt. Ja? Aber wenn man zum Bäcker geht und dort ein Brötchen kauft, ja, dann ist das eben eine Rechtsbeziehung, ja, die man durchaus zivilrechtlich betrachten kann und wo man dann sich die Frage stellen kann, wie ist dieser Vertrag da, ein mündlicher Vertrag dann in diesem Fall zustande gekommen und was passiert, wenn er nicht erfüllt werden kann oder wenn da irgendwelche Leistungsstörungen beispielsweise auftreten. Also wenn wir beispielsweise sagen, ja, ich habe eine große Feier und ich möchte für diese Feier 100 Franzbrötchen haben für meine Freunde und für meine Familie, dann bestelle ich die beim Bäcker, ja, schließe dort einen entsprechenden Vertrag Und dann stellen sich eben die interessantesten Fragen, wenn der Bäcker beispielsweise oder die Bäckerin nicht liefern kann. Ja, was habe ich denn für Ansprüche? Habe ich denn gegebenenfalls Schadensersatz? Kann ich beispielsweise auch dann die Kosten ersetzen, die ich für meine Feier hatte, ja, wenn ich da entsprechende Tische aufgebaut habe, etc. Also das sind alles so Fragen, die sich dann anschließen im Zivilrecht, und das geht natürlich noch viel weiter. Also ich meine, man kann ein Brötchen kaufen, man kann aber auch Unternehmen kaufen als eine Kapitalgesellschaft wie eine GmbH oder so. Also da sind ganz viele Fragen, die sich so im Zivilrecht stellen. Vielen begegnet auch das Arbeitsrecht, was man teilweise dann im Hauptstudium vorrangig hat. Im öffentlichen Recht, auch das hatte ich schon so ein bisschen angedeutet, da geht es eben um die Beziehung zwischen dem Bürger und dem Staat. Also was passiert beispielsweise, wenn ich mein BAföG beantrage, mein BAföG haben möchte, und mir das verwehrt wird. Der Staat eben sagt, du bekommst kein BAföG, und ich aber vielleicht dann der Ansicht bin, doch, ich bekomme BAföG, ich habe dann einen Anspruch drauf. Dann muss ich vor das Verwaltungsgericht ziehen und eben mit dem Staat vor Gericht klären oder die Rechtslage durch das Gericht klären lassen, ob der Staat mir wirklich verwehren durfte, kein BAföG zu bekommen. Aber die Fragen können natürlich auch wesentlich größer und auch wesentlich relevanter sein, wenn wir an unsere Verfassung denken und an Artikel 1 Absatz 1 kennt vielleicht jeder oder hat jeder vielleicht schon mal gehört, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ein großer Satz.
Haben wir schon ein paar Mal gehört.
Eben, der kommt einem vielleicht auch so als Laien mal irgendwie vor, aber was steckt dahinter? Und was sagt dieser Satz eigentlich aus? Da gab es mal eine ganz prominente Entscheidung, in der geklärt wurde, ob der Staat ein Passagierflugzeug, was auf ein Haus zufliegt, abschießen darf. Das war dann so in der Folgezeit von 9/11, als sich auch dann auch der deutsche Staat Gedanken gemacht hat, wie er sich in so einer Situation verhalten würde. Und es dann eben ein Gesetz gab, das Luftsicherheitsgesetz, was eben sagte, der Staat darf Flugzeuge abschießen eben aus der Luft holen, wenn entsprechend konfliktgeladene Situationen entstehen und eben so ein Flugzeug auf ein Haus zufliegt. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann eben sich dieses Gesetz angeschaut und sich gefragt, ist das mit der Würde des Menschen vereinbar? Und es hat eben festgestellt, nein, das ist es nicht. Der Staat darf nicht darüber entscheiden, welche Menschen leben dürfen und welche nicht. Und hat eben entschieden, dass der Staat Menschen nicht verobjektivieren darf und nicht als Objekte betrachten darf. Solche Fragen gibt es dann eben im öffentlichen Recht und im Strafrecht. Das ist dann so der dritte große Bereich, den man kennenlernt. Da geht es dann eben um Verbrechen, um Vergehen, um Dinge, die Menschen machen, die aber verboten sind. Ja? Also Mord kennt jeder beispielsweise als relativ prominenten Straftatbestand, wenn man so möchte, als relativ schwerwiegenden Straftatbestand. Oder auch um andere Sachen, um Sachbeschädigung, um Körperverletzung, um Betrug. Also da lernt man dann, sage ich mal, kennen, welche Verhaltensweisen verboten sind und was man eben so nicht machen darf und unter welchen Voraussetzungen man eben auch dann strafbar ist. Und da geht es dann einmal, sage ich mal, durchs Strafgesetzbuch durch. Da gibt es ganz unterschiedliche sogenannte Delikte, die man da im Strafrecht hat und auch um verschiedene Täterschaftsform. Ja, man kann ja gemeinsam eine Straftat begehen, man kann sie auch selbst begehen, man kann sie durch andere begehen. Und solche Fragen lernt man dann im Strafrecht kennen, und das können natürlich auch ja ganz unterschiedliche Lebensbereiche sein, die man dann da kennenlernt. Also vom Straftäter, der vielleicht nur Kaugummi klaut, bis hin zu möglichen Bandenbetrügen, wie beispielsweise es jetzt in Rede steht für die Wirecard AG, ein Finanzunternehmen, was praktisch nur vorgegeben hat, viel Kapital zu haben, sich aber dann im Nachhinein herausgestellt hat, nee, eigentlich sind die pleite oder haben gar kein Geld. Und das sind natürlich dann extrem große Fälle, bei denen man dann die Frage hat, ja, haben hier Leute Anlegerinnen und Anleger betrogen und waren die vielleicht genau darauf aus, so eine Fehlvorstellung bei Menschen zu verursachen? Ja, und da geht es dann um, sag ich mal, alles, was verboten ist.
Ja, voll interessant, vor allem, weil du es ja auch am Anfang angesprochen hast, was dich so sehr an Jura interessiert hat, ist halt auch dieser politische Bereich. Und da stelle ich es mir auch besonders interessant vor, wenn du dich halt auch so mit aktuellen Thematiken oder Problemstellungen beschäftigst und dir dann nochmal aus einer anderen Perspektive so anschauen kannst und beleuchten kannst, stelle ich mir schon richtig interessant vor. Und auch generell, so wie du es jetzt erzählst, lernt man ja auch einfach aus unterschiedlichen Blickwinkeln drauf zu gucken. Und Jura ist auch, hat auch einen sehr großen, oder worauf man wahrscheinlich auch aufpassen muss, dieser Interpretationsspielraum, weil so ein Gesetz, worüber ihr auch wahrscheinlich dann viel in der Uni auch diskutiert in den einzelnen Vorlesungen ist, weil so ein Gesetz, wenn man sich mal sowas angeguckt hat, das sind ja immer sehr kurze Sätze und den kann man wahrscheinlich auch ganz unterschiedlich interpretieren, was dann wahrscheinlich auch viel Diskussionsspielraum hat oder halt wichtig ist, das zu lernen, wie man richtig mit den einzelnen Gesetzen umgeht.
Definitiv, das ist auch so der Kern des Ganzen. Ja? Also es sind zwar unterschiedliche Rechtsgebiete, aber das Gesetz an sich funktioniert ja immer gleich. Mhm. Also man hat bestimmte Wörter, den sogenannten Tatbestand und eine Rechtsfolge. Also was letztendlich da dabei rauskommt, sag ich mal. Und das ist eben dann durchaus unterschiedlich. Ja? Also, aber im Kern ist es überall das Gleiche. Man hat einen Satz, man hat Wörter und die muss man dann interpretieren, die muss man dann deuten. Ich hatte schon davon gesprochen, dass in Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes der Rechtsbegriff Würde drinsteht. Ja? Und wie man das definiert, juristisch, ist eben durchaus nicht einfach zu fassen. Und da wird man dann auch im Studium ein bisschen mit konfrontiert. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen zu, was bestimmte Rechtsbegriffe bedeuten und wie sie betrachtet werden sollen. Und das ist eben dann Aufgabe der Juristinnen und Juristen, eine Meinung dazu zu bilden und diese auch begründen zu können. Und dieses Problem, welche Bedeutung diese Begriffe an sich haben, das begegnet einem eben in jedem Rechtsgebiet. Ja? Also auch immer ein schönes Beispiel, ist es eine Körperverletzung, wenn jemand sich übergeben muss, aufgrund der Tatsache, dass eine andere Person dieser Person eine tote Taube geschickt hat. Das ist auch ein sehr prominentes Beispiel, was eben sehr gut verdeutlicht, man kann es nicht so genau sagen. Also man kann jetzt nicht auf Anhieb sagen, ja, das ist eine Körperverletzung, oder man kann auch nicht sofort sagen, nein, es ist keine Körperverletzung.
Ja, es kommt immer darauf an, ne?
Es kommt darauf an. Und auch diesen Satz wird man dann häufig im Studium hören oder sich auch selbst irgendwann stellen, weil man eben die genaue Antwort manchmal nicht sofort parat hat und dann muss man sich eben eine begründete Meinung dazu bilden.
Aber wie kann man sich denn dann die ganzen Vorlesungen vorstellen? Ist es dann wirklich so, ihr habt in jeder Vorlesung, geht ihr dann die unterschiedlichen Gesetzesbücher durch und die einzelnen Gesetze und guckt euch dann Fallbeispiele an und geht diese dann durch? Weil wir hatten jetzt zum Beispiel ein Vertragsmanagement damals in der Uni, wo wir dann halt die einzelnen Gesetze gelernt haben aus dem BGB und dann halt zu den einzelnen Gesetzen dann immer diese Fallbeispiele hatten und A und B und dann die ganzen einzelnen Fälle dann durchgehen und mit Gesetzen begründen und da so eine Abfolge zu machen? Oder habt ihr auch Module, in denen ihr irgendwie ganz anders vorgeht? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also so vom Grundaufbau her gibt es eben die Vorlesung, die meistens dann, ich sag mal, das Gesetz vorstellen und einleiten. und eben zeigen, was für Regelungen man hat in einem bestimmten Bereich. Und dann gibt es auch grobe Erläuterungen dazu. Aber die Vorlesungen, obwohl sich auch das mittlerweile schon so ein bisschen modernisiert, sind meistens noch sehr frontal. Und die Profs stellen eben dann vor, ja, was dort steht und was hinter diesen Begriffen steckt. Und dann gibt es an den meisten Universitäten auch immer noch, sag ich mal, einen praktischen Teil. Das sind in Hamburg sind das sogenannte Arbeitsgemeinschaften. Da sitzt man dann meistens in kleineren Gruppen zusammen und löst Fälle. Sprich, man lernt beispielsweise dann im Strafrecht den Tatbestand der Körperverletzung drin. Da stehen dann so Rechtsbegriffe wie körperliche Misshandlung und Gesundheitsschädigung drin. Und in der Arbeitsgemeinschaft kriegt man dann einen Fall präsentiert, wo dann eben steht, A schlägt B und B geht aufgrund dessen mit einer Platzwunde am Kopf zu Boden. A dachte aber selbst, dass B ihn schlagen wollen würde. So, und dann geht man das eben in der Gruppe durch und fragt sich, ist das Ganze dann strafbar nach § 223 StGB, und dann kann man eben darüber in der Gruppe diskutieren und lernt dann eben so ein bisschen das praktische Anwenden des Gesetzes in der Arbeitsgemeinschaft. Und ja, das ist dann so der Grundaufbau des Ganzen.
Ja, da kriege ich richtige Throwbacks zu den ersten Semestern aus meinem Studium, weil wir auch da richtige Fallbücher hatten, wo dann auf jeder Seite, keine Ahnung, wie viele Fälle waren, auf den hinteren Seiten dann quasi die ganzen Lösungen nach den ganzen Schemata, die man da so lernt, wie man da so einen Fall bearbeitet, richtig wild.
Ja, es gibt natürlich auch immer wieder so Standardbeispiele, Standardfälle, die in den Vorlesungen gebracht werden, weil sie dann eben einen bestimmten Rechtsbegriff sehr gut beschreiben oder sehr gut erläutern. Ja, also da, beispielsweise so im Verfassungsrecht werden dann einzelne Urteile des Bundesverfassungsgerichts vorgestellt, um dann bestimmte Rechtsbegriffe zu erläutern. Das gibt es auch, ja.
Du hast ja vorhin schon mal angerissen, dass es zumindest in Hamburg 12 Schwerpunkte gibt. Du selbst hast dich ja fürs Steuerrecht entschieden. Willst du vielleicht mal so ein paar Beispiele nennen von so typischen Schwerpunkten, welche es da gibt, auch die man auch vielleicht öfter mal an anderen Universitäten häufig antrifft?
Ja, gerne. Also ich glaube, es sind sogar 13 Schwerpunkte.
Wild.
13 Schwerpunktbereiche in Hamburg. Also wirklich richtig viele, die man da auswählen kann. Und die Schwerpunktbereiche gehen eben so ein bisschen auch über das Grund- und Hauptstudium hinaus oder vertiefen das teilweise. Also im Grund- und Hauptstudium lernt man wirklich ja jede Menge. Ich habe schon so ein bisschen anklingen lassen. Das geht vom Zivilrecht angefangen, wo es dann um Erb-, Familienrecht, Vertragsrecht, gesetzliche Schuldverhältnisse bis auch Gesellschaftsrecht geht. Man hat im öffentlichen Recht dann Verfassungsrecht, Staatsorganisationsrecht, Verwaltungsrecht, Verwaltungsprozessrecht. Im Strafrecht, da geht es wie gesagt einmal durchs komplette Strafgesetzbuch mit Körperverletzungsdelikten, Tötungsdelikten, Urkunstdelikten, also auch spezifischere Sachen, Verkehrsdelikten, anderen Delikten wie Betrug oder so. Also da ist jede Menge schon enthalten, was man da lernt. Und im Schwerpunktbereichsstudium geht es dann darum, das Ganze entweder zu vertiefen oder darüber hinauszugehen. Und also ganz typische Schwerpunktbereiche gibt es eigentlich gar nicht. Das ist dann so sehr von der Universität abhängig, wie die Universität das ausgestaltet. Oftmals ist dann aber so Schwerpunktbereiche, die eben, sag ich mal, auch so eine gewisse Relevanz haben oder so eine gewisse Rechtsbereiche, die eben sehr relevant sind in der Praxis. Also beispielsweise jetzt komme ich ja aus dem Bereich, den steuerrechtlichen Schwerpunkt, den gibt es schon an einigen Universitäten. Dann gibt es meistens etwas, was noch vertiefend im Strafrecht ist. Also so, weil in Hamburg ist es eben Kriminologie und Jugendstrafrecht heißt es, glaube ich. Also da geht es dann noch so um weitere Bereiche im Strafrecht. Es gibt dann auch oftmals Schwerpunktbereiche, die das Europarecht vertiefen und das Völkerrecht auch thematisieren. Und im Zivilrecht ist es dann meistens beispielsweise internationales Privatrecht, also wie sind Rechtsbeziehungen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern über die Grenze hinweg zu regeln. Und wie sind auch Vertragsverhältnisse über die Grenze zu regeln? Also da kann man dann nochmal vertieft in Bereiche einsteigen, die man dann wirklich interessant findet. Und bei denen man dann Lust hat, auch mal vertiefter zu arbeiten und die vielleicht auch ein bisschen mehr das Interesse wecken, als es die Rechtsgebiete tun, die man dann im Grund- und Hauptstudium hat.
Es klingt ja so, als würde da eigentlich jeder was Passendes für sich finden und für seine Interessen. War für dich von vornherein klar, dass du in Steuerrecht willst? Oder gab es bei dir auch noch irgendeinen anderen Schwerpunkt, der dich sonst auch alternativ noch interessiert hätte?
Also ich wollte auf jeden Fall irgendwas im Wirtschaftsrecht machen, sage ich mal. Wirtschaftsrecht ist jetzt kein fester Begriff, sondern für mich waren eben Zusammenhänge interessant, die einen wirtschaftlichen Bezug hatten. Und deswegen stand dann bei mir so ein bisschen die Wahl an zwischen Handels- und Gesellschaftsrecht und eben dem Steuerrecht. Und Handels- und Gesellschaftsrecht thematisiert, ja, so sag ich mal, Unternehmen im zivilrechtlichen Sinne. Also was macht eine GmbH aus? Was macht eine Aktiengesellschaft aus? Wie sind die Rechtsverhältnisse zwischen einzelnen Gesellschaftern? Das fand ich immer interessant. Und auf der anderen Seite das Steuerrecht, weil das Steuerrecht uns natürlich auch im Alltag überall begegnet und eine unglaubliche wirtschaftliche Relevanz hat. Ja? Also auch Unternehmen natürlich häufig vor steuerrechtlichen Fragen stehen und sich eben große wirtschaftliche Fragen stellen, wie beispielsweise Gewinnausschüttungen etc. zu besteuern sind. Und das hat mich auch irgendwie sehr stark interessiert. Und ich glaube, es ist dann das Steuerrecht geworden, weil das Steuerrecht auch, da sind wir wieder bei meinen Gründen, sich für das Studium entschieden zu haben, das Steuerrecht eben auch sehr politisch ist und viele politische Entscheidungen eben auch steuerrechtlich geprägt sind. Also momentan ist beispielsweise das Wachstumschancengesetz sehr prominent, was eben dafür sorgen soll, dass die Wirtschaft gefördert wird. Und wie fördert die Politik das rein technisch betrachtet, indem sie steuerrechtliche Regelungen anpasst. Beispielsweise dafür sorgt, dass Unternehmen mehr absetzen können, dafür sorgt, dass irgendwelche steuerlichen Prämien, irgendwelche steuerlichen Förderungen scharf gestellt werden. Und das fand ich interessant, deswegen habe ich mich dann damals fürs Steuerrecht entschieden, auch wenn das erstmal sehr trocken ist und jetzt nicht unbedingt dafür sorgt, dass im Publikum die Laola-Wellen hochgehen, fand ich das eben wie sehr interessant und als Materie attraktiv, weil eben die Wirtschaftszusammenhänge da sehr, sehr deutlich werden.
Ja, das also fand ich auch interessant, weil ich hatte auch ein Modul damals im Studium, das hieß Unternehmensbesteuerung und da haben wir uns ganz oberflächlich mit dem so grob beschäftigt. Und da fand ich es auch echt interessant, halt zu sehen, wie halt auch die Besteuerung funktioniert von Unternehmen, von Gewinnen, aber auch so umsatzsteuermäßig und auch dann, wenn du dann ins Ausland, Drittland und sowas, dann halt von dort was kaufst oder dorthin was verkaufst, fand ich halt sehr interessant, weil es halt sehr wirtschaftlich ist und halt sehr greifbar ist. Und wenn man sich halt für wirtschaftliche Themen interessiert, stelle ich mir das schon auch echt interessant vor. Was mich auch gerade nochmal daran erinnert, dass es bei mir an der Hochschule in Pforzheim auf jeden Fall auch noch ein ganzer Studiengang zu Steuerrecht gibt. Ja. Das vielleicht auch nochmal so als Hinweis für die Leute, die vielleicht schon vorm Studium irgendwie für einen Bereich ein starkes Interesse haben und eigentlich schon wissen, dass der Bereich für sie interessant ist, vielleicht mal gucken, was es für alternative Sachen gibt, wenn man jetzt nicht gerade Bock hat auf so ein ganzes Jurastudium, es ja auch ein sehr langes Studium ist und sowas, dass man sich vielleicht einfach nochmal umguckt, was es da für alternative Studiengänge gibt.
Ja, genau. Also es gibt auch so solche Studiengänge wie beispielsweise Wirtschaftsrecht, die sind dann eben so ein bisschen abgespeckter. Genau. Und auch Steuerrecht beispielsweise kann man mit einem BWL-Studium studieren. Also da gibt es dann teilweise so steuerrechtliche Schwerpunkte im BWL-Studium, die man dann wählen kann. Oder man kann auch Steuerrecht als so einen ganzen Master irgendwie studieren. Ja. Also da gibt es unterschiedliche Wege, wie man auch zumindest ein bisschen Jura studieren kann, auch wenn man dann nachher nicht so solche Berufe wie Richter oder Staatsanwalt
ausüben kann. Ja, total. Und das wird auf jeden Fall auch jeden mal begegnen, der irgendwas Betriebswirtschaftliches studiert. Da gibt es so von den Sachen, die ich gehört habe, da gibt es eigentlich kein betriebswirtschaftliches Studiengang, was nicht mindestens irgendwie ein Rechtsmodul mit inbegriffen hat, was ja auch total Sinn macht.
Ja.
Gibt es denn irgendwas im Studium, woran du dich gerne zurückerinnerst, was dir irgendwie besonders Spaß gemacht hat, gefallen hat, ob es jetzt irgendwie ein Modul war, ob es irgendwie eine Veranstaltung war, irgendwas in der Art und Weise oder irgendwie ein Projekt, an dem du gearbeitet hast?
Also ich glaube, besonders Spaß gemacht haben mir so die Praktika, weil man da schon so ein bisschen in Berührung gekommen ist mit der Praxis und gesehen hat, wie das, was man im Studium lernt, in der Praxis angewandt wird und wie es auch wirkliche Bedeutung hat. Also ich kann mich noch sehr gut an mein Praktikum beim Verwaltungsgericht erinnern. Da war ich bei einem sehr jungen Richter, der beispielsweise so Asylfälle zu entscheiden hatte. Und das waren natürlich dann auch interessante Sachverhalte und interessante Schicksale, die auch da so hintersteckten. Und mal mit einem Richter darüber zu sprechen, auf welcher Grundlage solche Fälle entschieden werden und auch dann die Verhandlungen, die mündlichen Verhandlungen zu sehen, das war schon eine sehr interessante Erfahrung, weil das natürlich sehr, sehr, ich sag mal, würdeträchtige Abläufe sind, die eben über Leben entscheiden und die darüber entscheiden, wie das Schicksal von Menschen teilweise verläuft. Und das dann zu sehen und auch zu sehen, wie relevant das Recht dann ist und wie es eben auch dann Lebenswege beeinflusst, das war schon eine sehr interessante Erfahrung. Und dort mal zu sehen, wie Recht in der Praxis angewandt wird, das war so das, was dann eben auch Spaß gemacht hat und was auch besonders, besonders interessant war.
Ja, das ist halt richtig spannend. Es gibt eigentlich keine Folge, in der ich das nicht sage, weil ich persönlich ein sehr großer Verfechter bin von Praxiserfahrungen im Studium. Ja. Wie wichtig es ist, schon alleine, klar, so wegen Lebenslauf, Karrieremöglichkeiten nach dem Studium, aber auch einfach für dich persönlich, dass du halt mal verstehst, was du da den guten langen Tag in der Uni theoretisch lernst, das dann aber halt mal in der Praxis angewendet zu sehen, dass ich weiß nicht, wie es im Jura ist, aber in vielen anderen Bereichen, vor allem im Marketing, ist es so, das, was du halt in der Uni lernst, hat halt wenig damit dem Arbeitsalltag zu tun, den du dann hast. Dass du halt durch die Praxiserfahrung dann lernst, was macht dir eigentlich Spaß, wo sind deine Interessen, wo vor allem nicht. Ich glaube, es trifft auf sehr viele Leute zu, die Arbeitserfahrungsstudium sammeln, dass sie vor allem ausschließen können. Ja. Das habe ich mir doch anders vorgestellt, als es dann tatsächlich war. Definitiv. Und das kann ich mir mein Leben lang nicht vorstellen zu machen. Und dass du auch einfach nochmal lernst, wo sind eigentlich deine Stärken, wo sind deine Schwächen oder auch in was für einem Art Unternehmen möchtest du arbeiten. Ja. Weil bei euch gibt es ja auch total unterschiedliche Sachen, was man dann nach einem Juraabschluss und den Staatsexamen machen kann, dass man halt selbst im Studium dann so die beste Möglichkeit hat, das dann einmal auszuprobieren in Form von einem Praktikum oder einer Werkstudententätigkeit, damit du dann nach dem Studium halt besser entscheiden kannst, was du machen willst.
Eben, vor allem, weil die Palette an Jobmöglichkeiten bei Jura einfach riesig ist. Ja. Also man kann wirklich in ganz, ganz vielen Bereichen andocken. Also es gibt Leute, die fürs Europaparlament arbeiten, es gibt aber genauso Leute, die eben eine einzelne kleine Kanzlei haben und eben Mandanten dort beraten. Es gibt Juristinnen und Juristen, die in Unternehmen arbeiten, und dort eben alle rechtlichen Belange regeln und lösen. Das ist also, oder eben Juristinnen und Juristen, die am Gericht arbeiten und dort Fälle entscheiden. Also die Palette ist wirklich ganz, ganz groß. Und man muss auch dazu sagen, dass die Praktika im Studium verpflichtend sind. Also man muss schon im Studium so ein bisschen gucken oder darf so ein bisschen gucken, was sind die Bereiche, die ich interessant finde. Und man hat dann eben die Chance, dort schon mal so ein bisschen reinzuschnuppern und zu gucken, gefällt mir das nicht. Und das gibt schon so ein bisschen eine Richtung vor und hilft einem dabei dann auch, ja, so eine gewisse berufliche Orientierung zu bekommen, obwohl man auch sagen muss, man muss sich im Studium da auch noch nicht festlegen. Man hat später noch, das läuft dann so vor dem zweiten Staatsexamen ab, das Referendariat, in dem man dann so verschiedene Stationen durchläuft und wirklich in der Praxis aktiv ist. Und da kann man dann auch schon nochmal vermehrt die Praxis kennenlernen. Aber im Studium helfen die Praktika auf jeden Fall sehr stark, schon so eine gewisse erste Ausrichtung irgendwie festzumachen.
Ja, total. Deswegen finde ich es auch immer richtig gut, wenn man im Studium Pflichtpraktikum hat, weil das ist immer noch nicht in allen Studiengängen so, wie zum Beispiel jetzt in Wirtschaftswissenschaften an der Uni Mainz. Da studierst du 6 Semester, hast keine Praxiserfahrung und oftmals auch wenige Gruppenarbeiten und so. Da gehst du euch in die Vorlesung und schreibst am Ende des Semesters deine Klausur. Ja. Und dann mal viel Spaß nach dem Studium zu entscheiden, was du machen möchtest. Deswegen finde ich das immer richtig gut, vor allem dann halt auch die Leute, ich meine, sehr viele Leute arbeiten ja auch neben dem Studium, um sich das Studium zu finanzieren, aber es gibt immer noch genügend Leute, die das nicht bei denen das nicht notwendig ist, die Unterstützung von zu Hause aus bekommen, und da merkst du dann auch, gab es bei mir im Studiengang auch Leute, die dann wirklich dann das erste Mal angefangen haben zu arbeiten, als wir dann das Pflichtpraktikum hatten, und dass das halt super, super wichtig ist und auch sehr witzig, was ich finde und jetzt auch durch den Podcast gelernt habe, dass einfach egal nach welchem Studiengang, ich habe ja auch Leute aus so unterschiedlichen Bereichen schon interviewt, dass jeder immer sagt, du hast unendliche Möglichkeiten. Weil man denkt sich oder hofft sich dann immer so, wenn man irgendwie aus der Schule rauskommt, dass wenn ich studiert habe, dann weiß ich, was ich machen will. Ja. Aber glaub mir, das ist so krass, wirklich in jedem Bereich hast du so unendlich viele Möglichkeiten und es geht einfach noch so, so vielen Leuten so, die mit dem Studium dann fertig sind und immer noch nicht wissen, was sie machen wollen. Und da ist das wirklich die beste Lösung, die du eigentlich machen kannst für dich selbst, ist halt einfach Praxiserfahrung zu sammeln.
Definitiv. Also bei Jura ist es eben dann auch so, dass man das zwangsläufig hat. Ja. Dadurch, dass eben zwischen dem ersten und dem zweiten Staatsexamen das Referendariat abläuft und man in den verschiedenen Stationen dort schon ja gezwungen ist, sich so ein bisschen zu orientieren und so ein bisschen zu schauen, was sind Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die mir gefallen und wo sehe ich meine Zukunft so ein bisschen. Von daher, da gibt die Ausbildung an sich einem schon so ein bisschen Orientierung, sodass man auch nicht später nach dem zweiten Staatsexamen dann völlig planlos dasteht, sondern die Ausbildung an sich gibt da schon eine Richtung vor, sodass man sich so ein bisschen orientieren kann.
Ja, total. Und auch so Praktikas oder Werkstudentenjobs bieten halt auch die Möglichkeit, übers Studium hinweg nochmal unterschiedliche Bereiche auszuprobieren. Wenn du halt denkst, Bereich interessiert mich und der Bereich vielleicht auch, oder du merkst, der eine Bereich interessiert dich aber dann doch nicht mehr, dann hast du halt die Möglichkeit, immer mal wieder zu wechseln, weil wenn du dich dann später bewirbst und einen Lebenslauf hast mit ganz vielen unterschiedlichen Stationen, wird dir das während dem Studium keiner übel nehmen. Aber wenn du dann halt quasi mit dem Studium fertig bist und dann jedes halbe Jahr wechselst, weil du dann merkst, das ist doch nicht so dein Ding, das ist dann halt wiederum dann nicht mehr so geil, aber im Studium hast du echt einfach so die beste Möglichkeit, Praxiserfahrung in ganz unterschiedlichen Bereichen zu sammeln. Aber wie ist es bei Jura? Gibt es dann auch viele so klassische Werkstudentenjobs oder ist dann eher so normal, dass man da Praktikas macht? Wie ist es dort in dem Bereich? Oder ist einfach, kann man dann auch in Kanzleien ganz normale Werkstudentenjobs oder in unterschiedlichen Unternehmen machen?
Ja, durchaus. Also Kanzleien bieten das auch an. Wahrscheinlich auch aufgrund der Tatsache, um so ein bisschen Werbung zu machen. Ja. Weil ja auch in Jura durchaus absehbar ist, dass die Stellen zu häufig sind, aber die Absolventinnen und Absolventen immer weniger werden. Und da gibt es ja die ganze Bandbreite. Also wenn man das Studium abgeschlossen hat, dann kann man als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder als wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeiten, aber auch im Studium kann man als studentische Hilfskraft durchaus tätig sein. Das sind dann natürlich andere Aufgaben, die man dann bekommt, kleinere Rechercheaufgaben oder andere Zuarbeiten und Hilfsarbeiten. Das kann auch durchaus durchaus sehr, sehr unterschiedlich sein. Also ich beispielsweise habe damals als studentische Hilfskraft bei meinem jetzigen Chef auch gearbeitet. So hat man sich dann auch schon mal kennengelernt. Und ja, das waren dann so kleinere Rechercheaufträge, dass man eben mal ein bestimmtes Buch, einen bestimmten Kommentar zur Hand nehmen musste, irgendwas kopieren musste oder man irgendwie ja, andere Aufträge hatte. Das gibt es aber durchaus und da hat man auch dann schon mal so ein bisschen Möglichkeiten, auch mit der Praxis ins Gespräch zu kommen. Das ist sicherlich auch sehr interessant.
Ja, es klingt ja auf jeden Fall so, als wird es da sehr viele Möglichkeiten geben, um noch Praxiserfahrung während dem Studium zu sammeln, ja, auch neben dem Praktikas, was ja schon mal echt gut ist. Aber nachdem wir jetzt über die ganzen schönen Sachen des Studiums gesprochen haben, gibt es denn auch etwas, was du jetzt nicht so toll fandest, ja, oder vielleicht sogar am liebsten ändern würdest, wenn du die Möglichkeit dazu hättest?
Was auf jeden Fall Gegenstand einer großen Reformdebatte ist, ist der sogenannte Jura-Bachelor. Also man muss sich bewusst machen, dass das erste Staatsexamen, was man dann irgendwie nach 8, 9, eher 10, 11 Semestern hat, der erste Abschluss ist. So ist es momentan noch. Einige Universitäten bieten auch schon so einen Jura-Bachelor an. Aber größtenteils ist es noch so, dass man wirklich ja, 8 bis 11 Semester studiert, bis man dann endlich das erste Staatsexamen in der Tasche hat.
Diese Jura-Bachelor, sind das dann Sachen, die eher von so Privatunis angeboten werden oder gibt es das auch an staatlichen Unis?
Das gibt es auch an staatlichen Unis. Und das ist dann eben ein Abschluss, den man schon so nach 5, 6, 7 Semestern irgendwie erlangen kann. Und das hilft, glaube ich, vielen Menschen weiter, und zwar aus verschiedensten Gründen. Also zum einen hat man schon einen Abschluss in der Tasche. Ja, man muss nicht das erste Staatsexamen machen, um etwas vorweisen zu können. Und ein zweiter Grund für den Jura-Bachelor ist eben auch, dass die Lebenswege heute ganz, ganz unterschiedlich sind. Ja, also wir sind eine unglaublich diverse und unglaublich vielfältige Gesellschaft, in der man ganz unterschiedliche Berufe ausüben kann und ganz unterschiedliche Ideen auch vielleicht hat, wie man sich so das Leben selbst gestalten möchte. Und das Jurastudium ist eben noch sehr starr. Ja? Also diese 10, 11 Semester, manchmal auch weniger, die man fürs erste Staatsexamen investieren muss, sind eben schon eine sehr lange Zeit.
Ja, safe.
Und in der Zeit kann man ja durchaus für sich auch andere Entschlüsse fassen und, sag ich mal, seine Freiheit, die man ja irgendwie hat, auch durchaus anders ausüben. Und beruflich vor allem ausüben. Und dann so einen Jura-Bachelor schon zu haben, weil man ja auch wirklich schon viel Zeit investiert hat und auch viele Prüfungsleistungen schon abgeleistet hat, das macht wirklich Sinn. Und das wäre so, glaube ich, die maßgeblichste Reform, die man anstreben sollte, weil, das muss man sich auch vergegenwärtigen, die Leistung aus dem Studium nicht mit dem Staatsexamen eingehen, bis auf den Schwerpunktbereich, der geht dann mit in die Endnote ein, aber die Leistung vorher eben nicht.
Ja? Das ist wild.
Das ist wild, aber das ist eben die Voraussetzung, um das Staatsexamen schreiben zu können. Und da so einen Jura-Bachelor zu haben, einfach als Sicherheit, ja, oder als Möglichkeit, um eben darauf aufzubauen, das macht wirklich Sinn.
Total, wenn du dir halt überlegst, wie jung man halt auch einfach noch, ja, ist, wenn man anfängt zu studieren und eben, wie wenig Ahnung man hat von dem, was einen erwartet oder wohin man, also wo sich seine Interessen hin entwickeln, wäre es schon nett, wenn man dann irgendwie schon mal nach einer gewissen Zeit dann schon mal früher irgendwie was in der Hand hat und dann nochmal irgendwie weiter, ja, zu entscheiden, früher zu entscheiden, weil das halt einfach ein hohes Commitment ist, weil es einfach eine lange Zeit ist, bis man dann, ja, erstes Staatsexamen, zweites Staatsexamen mit Referendariat noch dazwischen, manchmal dann noch Master, ja, oder Doktor, dass man da auf jeden Fall schon mal früher was Festes in der Hand hat. Und es ist auch, ja, echt krass, wenn man halt mal überlegt, du studierst halt jahrelang und dann machst du das Staatsexamen und alles, was du davor gemacht hast, interessiert dann irgendwie am Ende keinen mehr.
Eben, das ist so das Ding. Das ist
halt krass, und dann kommt es ja auf quasi so krass auf deine Tagesperformance und in dem Fall in 1,5 Wochen Performance drauf an, wenn du gerade mal irgendwie in einer schweren Lebensphase bist oder irgendwie auch krank bist oder so. Das sind ja so viele Sachen, die dann mit einfließen, die aber am Ende halt total unberücksichtigt bleiben, wenn halt der Rest dann sozusagen irrelevant ist, was du bis dahin geschaffen hast.
Eben, eben. Also man wird natürlich auch darauf trainiert, das erste Staatsexamen zu machen. Das darf man jetzt nicht verteufeln oder so. Aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass man heutzutage eben auch unterschiedliche Möglichkeiten hat und auch im Leben einem unterschiedliche Möglichkeiten präsentiert werden. Also ja, das kann ja auch durchaus wirtschaftlich relevant sein. Ja? Man hat im Studium irgendwie eine tolle Idee für ein Startup oder so und möchte diese Geschäftsidee weiter verfolgen, weiß aber, ich muss das erste Staatsexamen noch machen. Und dann eben diesen Jura-Bachelor in der Tasche zu haben und sagen zu können, ich habe das und ich kann mich jetzt ausprobieren. Das ist, glaube ich, für die Gesamtgesellschaft schon sehr, sehr viel wert. Und deshalb ist es ja auch Gott sei Dank so, dass es solche Bestrebungen schon gibt.
Voll gut.
Und man an einigen Universitäten, ich glaube an der Universität Potsdam, da gibt es das beispielsweise. Und in Hamburg wird es, glaube ich, zumindest auch diskutiert, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Und diese Möglichkeit zu haben, die ist eben sehr wichtig.
Ja, voll gut. Oder voll interessant. Also hatte ich vorher auch noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es da auch jetzt schon mittlerweile unter andere Möglichkeiten gibt, aber gut, dass sowas auf jeden Fall schon in der Diskussion und in der Mache ist. Und erstmal vielen Dank für die ganzen Inhalte, die du uns zum Studium erzählt hast.
Gerne.
Erstmal überlegen, jemand hat die Folge gehört und denkst so, ah ja, das klingt alles sehr spannend, hätte ich Lust drauf. Gibt es vielleicht irgendwas, wo du sagen würdest, das sollte die Person mitnehmen, die sich dazu entscheidet, Jura zu studieren? Oder darauf sollte man sich auf jeden Fall gefasst sein, was vielleicht anders, total anders war, als du es im Vorhinein erwartet hast.
Also was ich den angehenden Jurastudierenden so mit auf den Weg geben würde, sind so ein paar grundlegende Sachen, die man vielleicht mitbringen sollte oder die man verfolgen sollte, wenn man sich für Jura entscheidet. Das ist zum einen Lesen. Also so doof es klingt, aber Lesen ist fürs Studium wirklich wichtig, weil man auch viel lesen muss. Und das muss aber jetzt auch gar nicht damit verbunden sein, irgendwie täglich irgendwelche Gesetze zu lesen, sondern einfach die Lesefähigkeit so ein bisschen zu haben und auch Spaß am Lesen zu haben, das ist, glaube ich, relativ wichtig.
Aber was für Sachen liest man denn dann im Studium viel? Weil es gibt ja auch oft wissenschaftliche Paper, das ist ja nochmal was ein anderes Lesen, als wenn du, keine Ahnung, dir irgendwelche Artikel oder so durchliest, macht ja auch schon nochmal einen Unterschied.
Also man muss natürlich die Gesetze lesen, obwohl das eher so ein technisches Lesen ist. Aber natürlich, also es gibt wissenschaftliche Paper, es gibt große sogenannte Kommentare, wo dann zu so einem Rechtssatz wie die Würde des Menschen ist unantastbar alles drinsteht, was dazu entschieden wurde, was das Bundesverfassungsgericht dazu gesagt hat, wie andere Kommentatoren und Kommentatorinnen das so sehen. Also da steht jede Menge drin in so einem Kommentar. Es gibt auch ganz normale Lehrbücher, es gibt Kurzlehrbücher. Also da ist die Masse an Literatur schon relativ breit.
Okay.
Was ich noch mit auf den Weg geben kann, ist fleißig zu sein und wirklich am Ball zu bleiben. Also ich weiß, wie schön das Studierendenleben gerade in den ersten Semestern ist. Das kann ich vollständig nachvollziehen. Das sollte man auch auf jeden Fall genießen. Aber bei Jura ist es durchaus ratsam, am Ball zu bleiben und wirklich immer auch was fürs Studium zu machen, weil das erste Staatsexamen wirklich eine große Herausforderung ist und man dann wirklich alles drauf haben muss. Und dann sage ich mal, in den vorherigen Semestern immer mal wieder was gemacht zu haben und auch am Ball geblieben zu sein, hilft eben fürs Staatsexamen nachher unglaublich weiter. Das schafft man nicht immer, das schafft man auch nicht immer perfekt. Aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Rat, den ich auch jetzt nicht immer zu 100% erfüllt habe. Aber das ist durchaus etwas, was man machen sollte und was einem dann zum Staatsexamen weiterhilft.
Ja, total. Das kann man ja auch auf die anderen Studiengänge übertragen. Ja. Schon alleine, wenn du das ganze Semester über so ein bisschen immer was machst, dann hast du am Ende auch einfachere Klausurvorbereitung.
Eben.
Verglichen jetzt zu Leuten, die das ganze Semester gar nicht in die Vorlesung gehen, in den letzten 2 Wochen sich irgendwie alles dann reinballern, also versuchen sich da alles reinzuballern, um irgendwie noch die Klausuren so zu schaffen. Und deswegen macht es total Sinn, wenn du über das ganze Studium hinweg, wahrscheinlich dann auch für die ganze Vorbereitung fürs Staatsexamen, dann, wenn du halt deine ganzen Materialien richtig gepflegt hast, irgendwie über das ganze Studium hinweg, ist dann auch einfacher, darauf wieder zuzugreifen, als wenn du halt fast gar keine Vorbereitung getroffen hast über die Semester.
Durchaus. Und man muss natürlich auch so ein bisschen einfach Spaß an der Herausforderung haben. Ja. Also es ist ein schwieriges Studium, es ist ein anspruchsvolles Studium, aber wenn man solche Herausforderungen mag und die auch annimmt, dann kann es auch ein sehr wertvolles und auch ein sehr interessantes Studium sein. Und dann findet man auch irgendwas, was einem Spaß macht, weil Jura durch so viele Lebensbereiche sich durchzieht, dass man eben ganz viele Berührungspunkte mit dem Leben hat und man sich da auch wiederfinden kann und eben auch eine Nische findet, in der man sich dann wohlfühlt und mit der man auch dann viel Spaß haben kann.
Ja, voll gut. Vor allem so, wie du es jetzt auch erzählt hast, ist es wahrscheinlich auch ein relativ praxisnahes Studium und du beschäftigst dich halt einfach mit vielen Themen, die halt sehr greifbar sind und halt im Alltag oder zumindest auch in den politischen Themen oder in den Nachrichten halt oft Relevanz haben, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es halt für jeden, der sich halt wirklich dann für Jura interessiert, auch den richtigen und spannenden Bereich gibt. Aber weißt du, wie es bei euch ungefähr war mit der Abbruchquote? Mhm. Weil ich glaube, Jura ist echt so ein Klassiker, wo viele Leute sich einschreiben. Ich glaube, ich kenne mehr Leute, die Jura abgebrochen haben, als Leute, die Jura studiert haben. Ja. Weißt du noch ungefähr, wie das bei euch war vom Verhältnis, mit wie viel ihr gestartet seid?
Ja, also die Abbruchquote, die ist relativ hoch. Ich weiß noch, dass in dem ersten Semester schon sehr, sehr viele dann sehr schnell auch abgesprungen sind. Also an der Universität Hamburg gibt es ja wirklich sehr viele Jurastudierende und man hat viele Gesichter dann auch schon so nach 2-3 Wochen nicht mehr gesehen. Also man lernt dann Leute kennen und merkt dann erst im Gespräch mit anderen, dass diese Personen dann irgendwie abgebrochen haben und jetzt einen ganz anderen Lebensweg verfolgen. Also die Abbruchquote ist schon relativ hoch, aber das ist auch, glaube ich, ganz natürlich bei Jura, weil man da einfach keine Vorstellung von hat, wie das wirklich ist. Und sich da, sag ich mal, auszuprobieren, ist auch keine Schande.
Ja, total.
Und da einfach mal reinzuschauen und diesen Einblick einfach mal zuzulassen und sich eben zu trauen, sich das Ganze anzuschauen, das ist, glaube ich, das Studium an sich schon wert. Aber die Abbruchquote, wie ich schon sagte, die ist durchaus hoch. Die ist durchaus hoch. Nur wenn man sich denn dafür entscheidet, dann kann es eben auch sehr wertvoll sein. Aber dann ist der Weg natürlich auch ein relativ langer.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du mit dieser Podcast-Folge schon mal einen sehr guten Einblick in das Studium geben konntest.
Das hoffe ich doch.
Und vor allem auch einen realistischen Einblick darin geben konntest und den Leuten ein besseres Verständnis dafür vermitteln konntest, was einem in dem Studium wirklich erwartet. Deswegen sind wir jetzt schon am Ende angekommen. Vielen Dank für die ganzen Informationen und für deine Zeit.
Ja, vielen Dank.
Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, sehr.
Und wenn ihr noch irgendeine spezielle Frage an Pascal habt zum Jurastudium oder vielleicht auch zu der Uni Hamburg, dann könnt ihr uns wie immer sehr gerne eine Nachricht per E-Mail schicken. Die findet ihr in den Shownotes oder halt auch über Social Media. Eine DM, die Kanäle findet ihr auch in den Shownotes verlinkt. Und dann hoffe ich, ihr hattet viel Spaß und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!